Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus. Ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Bist du gerne die Lösung? Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Nun, wir alle haben ja so ein wertvolles, schönes Ego, das so gerne gestreichelt werden möchte. Und wer könnte das besser tun als wir selbst? Und es ist wirklich verrückt, was dieses Ego mit uns tut. Deswegen ist dieser Satz für mich so unglaublich wichtig. Is your ego your amigo? Denn auch ich habe ein Ego wie jeder andere sonst auch. Und meins ist sicherlich nicht eins der kleinsten, sonst wäre ich auch gar nicht so ambitioniert und sonst hätte ich nicht so viele Karrierepfade in meinem Leben beschritten und nicht so viel erreicht. So kurzer Recap, ich komme aus einem völlig kaputten Elternhaus. Mutter, schwere Alkoholikerin, hat sich tatsächlich auch zu Tode getrunken. Ja, also ist an den Folgen des Alkoholismus im Alter von Anfang 50 gerade gestorben. Das ist jetzt auch schon gut über 20 Jahre her. Also sehr früh tatsächlich. Mein Vater ist ein kompletter Psychopath. Der hat sich null um seine Familie gekümmert. Ganz im Gegenteil. Er hat uns jeden Tag spüren lassen, was wir für eine unglaubliche Belastung sind. Er hat uns auch einfach wörtlich im Stich gelassen. Also der war zwar anwesend, aber wenn es irgendeinem von uns zum Beispiel schlecht ging, jemand verletzt war oder so, der hat sich da nicht drum gekümmert. Das war dem völlig egal. Und ich muss darauf hinweisen, er ist selber Arzt, ne? Der hat auch nicht mitgekriegt, dass ich in einer Jugenddepression war, autoaggressiv war, mich selbst verletzt habe. Der hat die Folgen gesehen. Ja? Also ich hatte ja teilweise bis zu 20 frische, tiefe Schnitte an den Unterarmen. Und dann hat er mal der Form halber gefragt, was ist denn das? Und habe ich gesagt, da habe ich mich bei der Gartenarbeit an den Rosen verletzt und dann war es okay für ihn. Ja, völliger Bullshit. Also das ist so die Richtung, aus der ich komme. Diese Depression hat mich bis fast Mitte 20 begleitet. Ja? Und dennoch habe ich mit Anfang 20 meine erste kleine Unternehmung gegründet. Ich war 4 Jahre bei der Bundeswehr in Führungsfunktion, habe der Führung das erste Mal gelernt, habe da Sonderausbildungen gemacht. Zum Glück, ja, das sind Dinge, die mich bis heute im positiven Sinne begleiten, die mir viel gebracht haben. Aber die Bundeswehr, das war für mich damals schon sichtbar, ist kein Verein, in dem man länger Zeit verbringen möchte, weil damals schon klar war, das ist keine wirkliche Armee, das ist ein Kasperverein. Ja. Ich hatte einen Kumpel damals, der hat immer gesagt, jeder Pfadfinderverein ist militanter als wir. Und muss man überlegen, das ist jetzt 36 Jahre her und ich habe Ende der 80er Jahre bereits von meinem Chef zusammen mit anderen Dinge gehört, wie fassen Sie meine Männer nicht so hart an? Ja, wie willst du denn Soldaten, sprich Krieger erzeugen, wenn du ihn nicht hart anfassen darfst? Naja, kurze Anekdote. Ich habe mein Studium komplett selber finanzieren müssen, weil es mein Vater natürlich auch nicht interessiert hat. Ich habe 7 Jahre am Stück gearbeitet, wörtlich keinen Tag freigemacht. Ich hab im Durchschnitt 200 bis 220 Stunden pro Monat gearbeitet. Dazu kam das Studium. Und ich war mindestens 5-mal die Woche im Training, so viel zum Thema Disziplin. Also wenn mir irgendeiner was über wenig Zeit und viel zu tun erzählt, da kann ich immer nur müde grinsen. Denn in der damaligen Zeit hatte ich auch noch das große Glück, eine Freundin zu haben, die dann schwanger wurde. Und ich habe mich da auch jahrelang drum gekümmert, bis dann klar wurde, das ist gar nicht mein Kind. Also ich habe so jede Menge schöne Erfahrungen sehr geballt gemacht. Ich habe das Studium trotzdem durchgezogen, obwohl mir immer wieder Leute ausreden wollten, Arzt zu werden. Mir gesagt haben, ich soll doch lieber was anderes machen. Das bringt doch nichts, das wird doch nichts. Und meine finanzielle Situation war katastrophal. Ich habe die ersten Jahre als Arzt dann gebraucht, um den ganzen Mist wieder aufzuräumen. Ich habe als Arzt tatsächlich eine Karriere gemacht. Ich bin nicht nur Facharzt für innere Medizin, ich bin spezialisiert in der Nephrologie, in Transplantationsmedizin, ich bin Experte für Intensivmedizin, für Notfallmedizin. So, und dann habe ich beschlossen, wieder zurückzugehen ins Unternehmertum, habe mein eigenes Gym von null aufgebaut in Frankfurt, innerhalb von einem Jahr von 3 auf über 120 Kunden, 200 € im Monat. Ja? Nicht so ein Standard-Gym, wie du das kennst, das war was ganz Besonderes, aufgebaut und dann entschlossen, ich möchte lieber Unternehmern dabei helfen, was aus ihrem Leben zu machen, vor allen Dingen aus sich selbst mal einen Menschen zu machen. Und nehmt mir das nicht krumm, dass ich das so sage, aber was wir als Männer in Deutschland haben, ich sage das ja immer wieder, Das ist doch ein absoluter Witz. Und ich weiß auch, dass so gut wie keiner damit zufrieden ist, weil gar keiner weiß, was es eigentlich bedeutet, ein Mann zu sein. Und alle suchen nach der Antwort, was bedeutet es, ein Mann zu sein. Und hier ist ein Tipp, wenn du Unternehmer bist, Familie hast und nicht das Gefühl hast, du würdest mit deiner männlichen Rolle klarkommen. Und ich kann dir eins sagen, das ist der Grund dafür, dass deine Beziehung nicht richtig funktioniert, dass deine Familie nicht richtig funktioniert, dass dein Business nicht richtig funktioniert, dass du ständig zu viel zu tun hast. Dann komm in die Rising King Academy, lass uns beide miteinander sprechen und dann schauen wir, was wir für dich tun können. Denn das ist der einzige Ort, wo du genau diese Dinge bekommst. Es gibt keinen anderen Unternehmer-Mastermind im deutschsprachigen Raum, der dir genau dieses Spektrum bietet und dir gleichzeitig eine Community von Männern bietet, die genau diesen Weg miteinander gehen. Das ist absolut einmalig. Ja, nur so kurzer Reminder an der Stelle. So, also. Ich habe ein großes Ego gebraucht, um die ganze Scheiße durchzustehen. Und zum Glück bin ich damit versehen. Ist das immer von Vorteil? Nee, ganz besonders im privaten Bereich oder wenn es in Konfliktsituationen geht, ist ein überbordendes Ego natürlich überhaupt nicht hilfreich. Das ist ja das größte Hindernis im Bereich Leadership, dass dann emotionale Reaktionen kommen, eben dominiert werden will. Ja, einfach um die anderen platt zu machen. Ist immer ein Zeichen von Unsicherheit übrigens, auch bei mir natürlich. Wenn du laut werden musst, ist das ein Zeichen von Schwäche. Wenn du andere dominieren musst, das ist ein Zeichen von Schwäche. Das ist kein Zeichen von Kraft. Ja? Also wenn so Leute so rumlaufen, so die immer alles platt machen und wo jeder gleich innerlich zusammenzuckt, das sind keine Alphas, das sind Arschlöcher. Ganz einfach. Ja, darfst du nicht verwechseln. Ein Alpha, ich kann mit dem Begriff eh nicht viel anfangen, weil ja, ich bin wohl ein Alpha und die anderen erfolgreichen Leader auf der Welt sind wahrscheinlich auch Alphas. Keiner von denen würde sich so bezeichnen, weil das irgendwie, das sind so Labels. Ja, aber um es einfach mal dabei zu lassen, verwechsel Alpha bitte nicht mit Arschloch. Die allermeisten, die auftreten wie Alpha, sind einfach Arschlöcher und die sind massiv innerlich unsicher. Ja? Die haben Angst. Aggression ist in aller Regel eine Reaktion auf Angst, auf Unsicherheit, auf das Gefühl, nicht genug zu sein. Und ich kann dir eins sagen, die erfolgreichsten Männer der Welt haben immer noch das Gefühl, nicht genug zu sein in vielen Aspekten. Deswegen bauen sie zum Beispiel solche Businesses auf. Ja? Also es ist alles nicht so super sonnig, wie es aussieht, sondern oft sind erfolgreiche Unternehmen einfach die Reaktion auf mangelndes Selbstwertgefühl, mangelndes Selbstvertrauen und auch auf viele Traumata, die solche Menschen oft durchlebt haben, so wie ich auch. Nun, was hat das Ganze damit zu tun, dass du gerne die Lösung des Problems bist? Das kann ich dir sagen. Dein Ego fühlt sich wahnsinnig gut, wenn du Superman sein kannst. Ja, kommst reingeflogen und rettest alle. Und das ist natürlich ein super Feeling. Und ich kann dir mal eins sagen, die allermeisten oder viele Unternehmer sind in diesem Zustand der täglichen Überlastung. Zum einen, weil sie keine Struktur, keine Systeme haben, weil sie nicht gut führen, weil sie keine gute Kultur aufgebaut haben. Ja, ist alles richtig. Aber warum bleibt dieser Status quo so? Und dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen eben, weil das Wissen einfach nicht da ist. Punkt Nummer zwei, selbst wenn das Wissen da ist, weil lesen kannst du auch und zuhören kannst du auch, dann funktioniert es trotzdem nicht, weil Wissen alleine wertlos ist. Solange du nicht jemanden hast, der dir zeigt, wie das geht, und das ist so diese einfache Wahrheit, die man akzeptieren muss. Wenn du nicht jemanden hast, der dir zeigt, wie das geht, dann wirst du es nicht hinbekommen, egal wie viel Wissen du konsumierst. Das ist nun mal so, das ist die ganze Menschheitsgeschichte schon so. Und ich gebe ja nicht umsonst jedes Jahr hohe fünfstellige bis sechsstellige Summen für meine eigene Betreuung, für meine eigenen Coachings, mein Mentoring aus, wenn ich in der Lage wäre, das alles selber zu machen. Weil ich bin nicht gerade auf den Kopf gefallen. Ich habe viel erreicht in meinem Leben. Ich habe viel aufgebaut. Ich kann lesen. Ich kann Videos angucken. Ich kann Hörbücher hören. Und das mache ich auch alles. Und das ist auch alles eine wichtige Ergänzung. Nur was man mit dem Shit dann ultimativ am Ende tut, das ist eine Sache, die braucht immer hands-on. Ja, und nur so ein kleiner Tipp da drin, weil ich glaube, viele haben eine ganz falsche Vorstellung davon, wie zum Beispiel Coaching, Mentoring und Consulting funktioniert. Das ist nicht so, dass du in jedem Gespräch mit deinem Coach oder Mentor innerhalb von 10 Minuten die Erleuchtung bekommst, sondern das sind Dinge, die über die Zeit kumulieren. Und du wirst Gespräche haben, die sind interessant, die sind vielleicht manchmal ganz witzig, manchmal redet man überwiegend über Dinge, die den Alltag betreffen, die uns alle betreffen, wie die aktuellen Veränderungen, Wirtschaft, Politik und so weiter, was wir da drin sehen, was da drin passiert. Und es ist nicht super spezifisch. Und trotzdem sind all diese Dinge wichtig, um sich selber weiterzuentwickeln. Denn das, was für uns die größte Rolle in der Weiterentwicklung spielt, ist alleine der Kontakt mit Menschen, die sich auch weiterentwickeln und die möglichst auf einem anderen Level spielen. Ja, und das ist einer der Aspekte, warum solche Masterminds wie zum Beispiel auch meine Rising King Academy so unglaublich viel Sinn machen, wenn dort Menschen sind, die an Weiterentwicklung wirklich interessiert sind. Ja, und das ist durchaus nicht in allen Masterminds der Fall. Das Angebot ist da, aber die Leute, die da drin sind, naja, sind einfach Menschen, die wollen irgendwie so einen Quick-Fix für ein momentanes Problem haben. Und solche Kunden lehne ich grundsätzlich ab, wenn ich das merke. Oder ich lasse die dann auch aus dem Programm gehen, weil das nichts bringt. Es gibt keine Quick-Fixes, es gibt Commitment und Disziplin, das ist das, was erfolgreich macht. So. In der Situation zu sein, dass es nicht gut läuft. Also vielleicht produziert das Unternehmen Geld, in aller Regel nicht so viel, wie du dir vorstellst. Strukturen, Systeme und so weiter, ne, alles problematisch, deswegen tägliche Überlastung des Unternehmers. Und viele halten diesen Zustand aktiv am Leben, einfach weil sich das nicht zuletzt unheimlich gut anfühlt, immer rein zu grätschen und dann die Probleme zu lösen. Die Leute kommen und du hast eine Antwort. Es gibt ein Problem, Chef, Chef löst das. Da kommen wir nicht weiter, Chef löst das. Chef guckt über die Schulter, Chef sieht, kommt gerade nicht gut zurecht oder hat das Gefühl, kommt nicht gut zurecht, ich mach das schnell oder mach doch mal so oder tu doch mal hier. Und jedes Mal klopfst du dir innerlich auf die Schulter. Ich kenne das Gefühl gut. Ich habe die Intensivmedizin sehr geliebt. Da ist ein hohes Tempo, da ist enorm viel Chaos, da ist enorm viel Unsicherheit, die Herausforderung ist groß, du musst sehr strukturiert sein, du musst sehr faktenorientiert arbeiten, du musst hellwach sein und du musst vor allen Dingen entscheidungsfreudig sein, entscheidungsbereit sein. Und das ist ein Bereich, in dem stimmt das wirklich, dass eine Entscheidung hopp oder top sein kann, und zwar ultimativ, wenn es um das Leben eines Menschen geht. Also das kannst du überhaupt nicht mit einer Business-Entscheidung vergleichen. Das Schlimmste, was dir im Business passieren kann, ist, dass Kohle weg ist, dass irgendwie Geld verbrennt, dass du pleite gehst, dass du Leute entlassen musst. Ja, das sind alles keine schönen Dinge, aber das kannst du nicht mit dem Verlust von menschlichem Leben vergleichen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und wer das jetzt nicht so sieht, der sollte mal in sich gehen. Da hast du irgendein Wahrnehmungsproblem, irgendein Bewertungsproblem. Ja. So, das zu tun hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und gerade in der Intensivmedizin gehören halt auch einfach handwerkliche Dinge dazu. Ja, weil es müssen bestimmte Katheter und Schläuche in Menschen eingeführt werden. Ich sage das jetzt einfach mal so übergreifend, ohne hier irgendwie in die Details gehen zu wollen. Und das sind manuelle Tätigkeiten. Die müssen dann auch schnell und sehr präzise ausgeführt werden. Die sind nicht simpel. Gerade bei unserem heutigen Patientengut, wie man das so nennt, der durchschnittliche dicke oder sehr dicke Mensch macht das alles so viel schwieriger. Da machen sich die Leute gar keine Vorstellung davon, was das bedeutet, wenn du als Normalgewichtiger, als Mensch mit einem normalen Körperfettanteil behandelt werden musst, operiert werden musst, versus du bist fett. Weil die Probleme, die gehen exponentiell nach oben. Das ist nicht irgendwie 20%, 30%, 50%, das ist exponentiell mehr. Und die Komplikationsraten gehen entsprechend auch nach oben. Deswegen, du tust dir echt keinen Gefallen, wenn du einfach akzeptierst, dass du schlapp und dick bist. Denn solltest du mal in eine problematische medizinische Situation kommen, hast du garantiert ganz schlechte Karten. Und wenn du fit und aktiv und gut trainiert bist, hast du garantiert sehr gute Karten, wenn es darum geht, da wieder rauszukommen. Du hast immer die besten Karten da drin. Nachdem da so coole Sachen zu machen sind, macht man die natürlich gerne selbst, wenn man auf Action steht. Ich stehe auf Action. Dann kam ich irgendwann an den Punkt, da war das gar nicht mehr so gefragt, dass ich das die ganze Zeit mache, sondern ging es halt in die Führungsrolle. Das heißt Supervision, Anleitung. Und deswegen kann ich so viele Dinge so wahnsinnig gut nachvollziehen aus dem Bereich Führung. Dann zeige ich anderen Leuten, wie sie es machen. Dann machen sie es nicht genau so, wie ich es mache. Das ist dieser klassische Fehler, dieser Bias, den wir gerne mit reinbringen in diese Führung. Und dann bist du gleich auf dem besten Weg dazu, Micromanager zu werden. Und dann fängt die Korrigiererei an. Nee, mach mal so. Nee, dreh die Hand ein bisschen so, den Winkel hier. Das ist völlig unnötig. Die Leute müssen selber herausfinden, wie es für sie am besten funktioniert. Deswegen gilt in der Medizin tatsächlich auch dieser Grundsatz, see one, do one, teach one. Du guckst einmal zu, dann machst du es einmal unter Anleitung, dass dir jemand genau sagt, wie die Technik an sich funktioniert. Du musst halt die Technik schon drauf haben. Und dann wirst du beim selber machen herausfinden, was die Feinheiten des Geschäfts sind, sage ich immer dazu. Also wie das für dich am besten funktioniert, wie du am besten dich zum Patienten positionierst, welchen Winkel du wählst, wie du die Hand hältst, all diese Dinge, ja, wie du die Anordnung auf deinem sterilen Tisch hast, wie du am besten systematisch arbeiten kannst. Das findest du alles selber heraus und das ist deine Arbeitsweise. Und das muss deine Arbeitsweise sein, denn so wirst du am besten, am schnellsten und vor allen Dingen am komplikationslosesten arbeiten können. Und das ist das, was wir Mitarbeitern grundsätzlich ermöglichen müssen. Die müssen herausfinden, wie es für sie am besten funktioniert. Und wenn du am Anfang innerlich beide Hände über den Kopf zusammenschlägst, weil du denkst, wie kann man so umständlich sein? Du kannst ja hier und da mal einen Tipp geben, aber formulier den als Frage. Ja, also du kannst dann sagen, okay, warum liegt denn das rechts und nicht links? Und dann, ja, warum spielt das eine Rolle? Ja, aber guck doch mal, du musst da hier so einmal quer drüber greifen. Glaubst du nicht, es wäre besser, wenn man es darüber legt? Oh ja, du hast recht. Verstehst du, so sollte eine Anleitung sein. Und siehst du, nein, liegt es nicht dahin, liegt es dahin. So wie man das dann gerne macht. Das ist der eine Punkt. Also das einfach mal zuzulassen, dass andere ihr Ding machen. Aber das andere ist halt auch, jetzt habe ich es nicht mehr gemacht. Ja, dieses Rockstar-Image, was ich tatsächlich hatte, weil ich bei vielen Dingen einfach enorm schnell und präzise arbeiten konnte, sozusagen Rekordhalter, das war jetzt alles wertlos, weil das ist ja eine Vergangenheit und man demonstriert halt regelmäßig gerne, wie geil man ist, ne? Das ist das Ego. So, das ist mir plötzlich alles weggenommen worden auf gut Deutsch. Und dann gab es halt zum Glück die Situationen, wo es richtig schwierig war, wo dann die Assistenten, die jungen Assistenten nicht so gut klargekommen sind. Und dann durfte ich da, ne, die Situation retten. Und deswegen weiß ich ganz genau, wie sich das anfühlt. Das ist nichts, was ich in dem Moment hätte tun müssen. Viel besser wäre es gewesen, die selber die Lösung finden zu lassen. Es sei denn natürlich, es wird gefährlich für den Patienten. Ja, also da brauchen wir nicht drüber reden. Dann ist klar, dann muss jemand eingreifen, der es besser kann. Aber das war normalerweise gar nicht an dem Punkt. Das war einfach nur schwierig. Und natürlich ist es auch immer auf der anderen Seite einfacher zu sagen, oh, das ist aber schwierig, kann das mal jemand machen? Damit vermeidest du ja selber deinen Fortschritt und natürlich fühlt sich das besser an, wenn du nicht das Gefühl hast, oh Gott, ich bin zu blöd, ich krieg's nicht hin, kann nicht mal bitte jemand kommen, ich kenne das gut. Ich kenne das gut und mir haben Menschen diesen Dienst erwiesen, auch als Arzt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, einer meiner ersten Wochenenddienste als ganz junger Arzt im Praktikum damals noch, den gibt's ja schon gar nicht mehr, den Arzt im Praktikum, wo die ersten anderthalb Jahre für praktisch kein Geld voll arbeiten durftest, weiß ich noch, 780 D-Mark habe ich pro Monat gekriegt für eine volle ärztliche Tätigkeit. Das war ein schönes Geschenk ans Gesundheitssystem, das wir alle dem Staat gemacht haben. Nun, ich war halt noch nicht so gut trainiert. Das ist diese Sache mit Level of Training und dem Skillset. Also du bist immer nur so gut wie dein Training und du kannst dir tausend Sachen zurechtdenken. Deswegen warne ich euch immer davor, nicht zu trainieren. Und zwar, ihr müsst alles trainieren, was irgendwie relevant ist. Zum Beispiel auch Führung, zum Beispiel Kommunikation und so weiter. Und ich hatte Patienten an dem Wochenende, Routine-Blutabnahme in der Früh und ja, irgendwie, ich habe es halt einfach nicht hingekriegt. Und dann kam der Oberarzt zur Visite und ich sagte zu ihm, ja, Herr Professor, ich habe da ein Problem und kriege ich nicht hin und könnten Sie vielleicht mal gucken? Und er schaut mich an, klopft mir auf die Schulter und sagt, Sie schaffen das schon. Ich habe mich natürlich in dem Moment nicht so wahnsinnig geil gefühlt. Ich war enttäuscht und habe mich alleingelassen gefühlt, aber na gut, die Tür war zu, also bin ich hin und am Ende hat es dann geklappt. Der Patient und ich, wir waren jetzt nicht mehr wirklich Freunde, weil der konnte mich nicht mehr gut leiden. Ich glaube, ich habe den 8 oder 9 Mal stechen müssen dafür. Der hatte einfach einen grauenvollen Gefäßstatus und ich hatte nicht die entsprechende Expertise, mit so etwas entsprechend umzugehen. Jahre später war das kein Ding mehr. Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder so lange in den Patienten rumgepopelt habe. Und das tut mir auch wirklich leid. Das sind diese Dinge. Lass uns über Fehler reden, lass uns über Versagen reden. Lass uns über Mitarbeiter reden. Also ja, ich kenne das auf einem sehr intensiven und sehr sensiblen Level, wie das ist, wenn Fehler gemacht werden, die halt kacke sind, die wörtlich schmerzhaft sind für den zumindest, den der Fehler betrifft. Und das gehört dazu. Und hätte ich solche Erfahrungen nicht gemacht, wäre meine Lernkurve natürlich viel flacher verlaufen. Deswegen war das Beste, was mir dieser Oberarzt als Antwort geben konnte. Sie schaffen das schon. Hat auch nicht gesagt, das stell dich nicht so blöd an oder mir meine Jobbeschreibung hingehalten oder die Zielvorgaben, so wie das gerne gemacht wird, sondern er hat einfach nur gesagt, sie schaffen das schon. Und damit hat er sehr deutlich gemacht, ich mach's nicht. Und genau das ist richtig so. Natürlich kannst du dich wie ein Held fühlen und sagst, na klar, und dann gehst du da hin und dann machst du das und der junge Assistent himmelt dich an und ist jetzt super dankbar und du fühlst dich super gut. Ja, kennst du das Feeling, ja, von deinen Mitarbeitern vielleicht? So, und das ist nämlich eine absolut beschissene Selbstlüge, denn es sorgt dafür, dass die Leute selbstverständlich wiederkommen werden. Und das ist genau das, was ich auch gemacht hätte, weil das menschlich normal ist. Hätte dir mir geholfen, wäre ich das nächste Mal wahrscheinlich noch früher zu ihm hingerannt, weil ich ja wusste, der regelt das. Und hätte der genau dieses Ego-Problem gehabt, nämlich sich als Retter aufspielen zu wollen, ich nenne es einfach mal so, dann wäre der jedes Mal da reingegrätscht und hätte jedes Mal diesen kleinen Kick für sich selber abgeholt. Am Schluss macht er aber Arbeit, die er nicht machen sollte und für die er wahrscheinlich gar keine Zeit hat. Und das ist das Ding nämlich auch. Wenn ich die Führung auf der Intensivstation hatte, dann hatte ich tatsächlich keine Zeit letztlich dafür, überall reinzuspringen und Brände zu löschen. Und deswegen habe ich auch sehr schnell damit aufgehört, weil ich einfach gemerkt habe, ja, ja, cool, jetzt war ich hier 30 Sekunden lang der Held, aber dafür kann ich jetzt 2 Stunden nacharbeiten, weil der Shit einfach liegen bleibt auf gut Deutsch. Keine gute Idee. Also ich habe das wirklich frühzeitig kapiert und das war eine harte Nummer, nicht hinzugehen, nicht der große Retter zu sein. Und dann kamen die Schwestern und haben gesagt, Mensch, kannst du nicht mal gerade gucken, der kriegt das irgendwie nicht hin. Ja, das schreicht das Ego natürlich noch mehr. Jetzt hast du sogar Fans in Anführungszeichen. Und die sagen dir, oh, spiel uns das Stück nochmal. Und du sagst, nee. Das ist nicht easy. Das ist nicht easy, ich weiß. Nur, wenn du jetzt mal auf deinen unternehmerischen Alltag guckst, der mit kompletter Überfrachtung und Überlastung und Überforderung versehen ist. Und du dich mal wirklich ehrlich reflektierst, wie man das so schön nennt, wirklich mal ehrlich fragst, fühlt sich das nicht gut an, wenn ich die Probleme lösen kann? Und die Antwort wird mit einer 99%igen Wahrscheinlichkeit sein, ja. Weil es ist immer toll, wenn du auf dem weißen Pferd da reingaloppieren kannst und dann gucken dich alle an und jetzt ist alles gut, weil der Boss da ist. Und da gibt es auch keine einfache Lösung dafür. Du kannst da keinen sanften Übergang machen, sondern du kannst einfach nur anfangen, die Leute ihren Scheiß selber managen zu lassen. Und wenn die sagen, kannst du mal gucken, sagst du nein. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Ja, was würdest du denn machen? Verstehst du? So funktioniert gute Führung. Und das ist mein voller Ernst. Das ist die Originalkommunikation, die in so einer Situation geführt werden sollte. Was würdest du denn tun? Ja, ich habe doch keine Ahnung, deswegen komme ich. Ja, dann, wie wäre es, wenn du dir einfach Gedanken machst? Lass die Leute nicht vom Haken. Lass dich nicht überreden. Das ist genau so, wie Leadership funktioniert, wie ich Leadership auch tatsächlich teache. Du kriegst hier gerade ein 1-zu-1-Coaching, wenn du so willst. Genauso funktioniert so eine Kommunikation immer, wenn es ein Problem gibt. Du fragst die Leute, was sie tun würden. Und dann sagen sie möglicherweise, ich würde es folgendermaßen machen. Und dann denkst du dir, nein, oh mein Gott. Aber das sagst du nicht. Sondern du fragst, oh, warum glaubst du, dass das eine gute Idee ist? Oder, oh, glaubst du nicht, dass wir hier Probleme kriegen könnten? Oder, oh, glaubst du nicht, dass wir zuerst das und dann das machen sollten, anstatt andersrum? Wie siehst du das? Da bist du schon in einem Grenzbereich, muss ich ehrlich sagen. Ja? Aber grundsätzlich, du stellst nur interessierte Fragen. Du sagst nicht, mach Folgendes, dann mach halt so oder mach halt dies. Du sagst bitte auch nicht, ich würde das ja so und so machen, aber entscheide du das. Du hast in dem Moment schon entschieden. Es gibt einen Merksatz, den solltest du dir aufschreiben. Deine Kommentare sind deine Kommandos. Du bist der Leader, du bist der Unternehmer. Und wenn du sagst, ich würde das so machen, dann hören die Leute, wir sollen das so machen. So funktioniert Kommunikation und das muss man einfach mal lernen, verstehen und dann muss man es trainieren. Denn bloß weil du das jetzt gehört hast, wirst du das beim nächsten Mal nicht tun, das kann ich dir versprechen. Ganz besonders nicht, wenn eben das Problem da ist, Stresslevel steigt, Chaoslevel steigt und dann ist nämlich alles, was du gelesen hast oder gehört hast, weg. So funktioniert das leider, das ganze Game. Es hilft dir nur, wenn du bereits angefangen hast, eine neue Gewohnheit diesbezüglich zu etablieren. Das heißt, du hast bereits angefangen, einen neuen Ablauf in deinem Gehirn zu etablieren, auszuarbeiten und dann Schritt für Schritt umzusetzen. Und der erste Schritt kann zum Beispiel sein, die Leute kommen mit einem Problem rein und dass du es überhaupt mal schaffst, nicht gleich zu reagieren. Nur die Reizreaktionsverzögerung erstmal aufzubauen. Das wäre so der erste Step. Einfach erstmal durchatmen, überlegen, was habe ich gerade gehört, sich vielleicht einfach nochmal erklären lassen. Das ist super, um Reizreaktionsverzögerung zu machen, zu sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, kannst du es mir nochmal erklären? Und jetzt hast du nämlich Zeit, im Hintergrund ein bisschen zu arbeiten. Und dann kommt irgendwann der nächste Punkt, wo du es immerhin schon mal hinkriegst, und zu sagen, ja, was meint ihr denn? das ist noch nicht, was würdet ihr denn tun, aber immerhin. Und dann sagen die, ja, keine Ahnung. Und dann sagst du, ja, mach halt so und so. Und du merkst, okay. Deswegen, es ist Training. Und dir wird das oft gar nicht auffallen, weil die Dinge laufen einfach unterbewusst ab. Das sind ja bereits erlernte Gewohnheiten. Und dann reagierst du so und dann läuft das Gespräch so und dann kommst du raus und dann denkst du auch gar nicht mehr drüber nach, weil das Problem ist jetzt gelöst. Und deswegen ist es so wichtig, solche Sachen dann mitzubringen, zum Beispiel in unsere Calls in der Rising King Academy, die einfach mal auszubreiten und zu sagen, hier, Folgendes ist passiert. Und dann können wir da nämlich einsteigen. Und dann kannst du dich nämlich zum Beispiel fragen lassen, ja, was war denn deine Antwort? Ah, okay. Was hättest du denn sonst antworten können? Bei uns läuft das Spiel auch nicht anders. Es geht darum, dass du die Antworten dafür findest. Genau wie deine Mitarbeiter. Denn wer das selber für sich nicht tun kann, der kann es anderen tatsächlich auch nicht vorleben, nicht wahr? Und das Ding ist eben, das Ego wird so schnell da reingrätschen und das Ego möchte halt zum Beispiel auch diesen Dopaminkick haben, möchte diesen Beifall haben. Dass alle jetzt aufatmen, weil der Ritter auf dem weißen Pferd gekommen ist und hat sie gerettet. Und das ist so toll. Und das Gefühl ist auch so gut. Und dass dieses Gefühl letztlich bedeutet, du bleibst in der Scheiße, auf gut Deutsch. Du bleibst weiter überfordert und überlassen. Und es werden immer alle zu dir kommen mit den Problemen. Und keiner wird anfangen, die selber zu lösen. Weil wozu denn auch? Wenn ich da einen habe, der das immer macht. Also wir sind doch alle auf Effizienz getrimmt, biologisch. Wir wollen so wenig arbeiten wie möglich. Witzig, ne? Vor allen Dingen, wenn man das in Bezug dazu setzt, was Menschen wirklich glücklich macht, nämlich glücklich macht Menschen Expansion, das heißt die Verbesserung des persönlichen Selbst, die Verbesserung der Ergebnisse im Außen und Menschen macht es äußerst zufrieden, wenn sie gute Leistung bringen. Und trotzdem sind wir aber auf Energieerhaltung gepolt, ne? Und diese zwei Dinge muss man eben übereinbringen. Das ist eine der Herausforderungen als Mensch. Unser Organismus möchte so wenig Energie investieren wie möglich und gleichzeitig müssen wir Energie investieren und zwar nicht wenig, um die Dinge zu erreichen, die wir haben wollen. Das ist ein bisschen ein Dilemma, deswegen muss man da geschickt dran gehen, man muss es nicht nur verstehen, sondern jetzt braucht man Strategien und Techniken und Taktiken, um das Ganze umzusetzen. Und das Ding ist halt, solange du in diesem Problemlöser-Modus unterwegs bist, im Heldenmodus unterwegs bist, agierst du nur rein taktisch. Das heißt ganz kurzfristig. Problemlösung, 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 Problemlösung. So sieht ja der durchschnittliche Unternehmeralltag aus. Problemlösung, Problemlösung, Brandherd löschen, Brandherd löschen, Brandherd löschen, Brandherd löschen. Da läuft was nicht, ich mach's, ich kümmere mich drum, ich sag schnell was, ich gebe dem noch eine Anweisung, ich weise den da noch drauf hin, ich sag dem, wie er es anders machen soll, ich nehme das vielleicht aus der Hand, mach's selber fertig. Quack, 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 quack. Diese ganze Kacke, die euch wahnsinnig macht und die ihr eigentlich auch loswerden wollt. Und dann kommt immer die Antwort, ja, ich weiß ja nicht wie. Das zeige ich dir. Das ist nicht wirklich kompliziert. Es ist einfach, aber nicht leicht. Warum ist es nicht leicht? Naja, weil es ein Investment von Energie erfordert, weil es Arbeit an dir selbst erfordert und weil es eben eine Umstellung erfordert. Und Umstellung kostet uns immer Energie. Umstellung kostet uns immer Willenskraft, bis es dann etabliert ist. Umstellung heißt immer, wir fühlen uns jetzt nicht mehr wohl. Wir fühlen uns komisch. Das ist nicht gut. Ja? Und dann deswegen entsteht dieser Widerstand. Deswegen verlassen Menschen in aller Regel den, ich sag mal in Anführungszeichen, richtigen Weg ganz schnell wieder. Einfach, weil sie sich da komisch fühlen. Nicht, weil das nicht funktioniert. So lange sind sie noch gar nicht unterwegs, dass sie ein Ergebnis haben könnten. Sondern, ja, ich weiß nicht. Und das war, hat sich nicht gut angefühlt. Und du glaubst ja nicht, wie oft ich das in meinem Gym gehört habe. Ja, das fühlt sich nicht gut an, das fühlt sich nicht gut an, fühlt sich nicht gut an, nicht mehr jeden Tag Süßigkeiten zu essen, fühlt sich nicht gut an, jeden Tag 2 Gläser Wein abends zu trinken. Macht mein Leben ja gar keinen Spaß mehr. So ein Bullshit. Das sind Stories, die dir dein Ego erzählt und es ist der normale, natürliche Reflex auf Veränderung. Veränderung führt immer zu Unwohlsein. Deswegen dieser schöne Satz, du musst damit komfortabel sein, dich unkomfortabel zu fühlen. Das ist eine Übersetzung aus dem Englischen, deswegen klingt es nicht ganz so flüssig, ja. Gotta be comfortable being uncomfortable. Das ist einer der wichtigsten Sätze, die man verstehen muss. Und wenn du dich nicht kontinuierlich sozusagen unkomfortabel fühlst, dann wächst du nicht. Dann bist du nicht in dem Bereich, wo Dinge vorangehen. Wenn du dich komfortabel fühlst, bist du in deiner berühmten Komfortzone. Und die Komfortzone ist einfach nur der Ort, wo Träume, Wünsche, Ziele und vor allen Dingen auch ein tolles Leben zum Sterben hingehen. Nichts weiter. Das ist die Komfortzone. Die Komfortzone ist überhaupt nichts Schönes. Das ist ein ganz, ganz schrecklicher Ort, da wächst gar nichts. Und wenn du nicht regelmäßig dieses unkomfortable Gefühl hast, dann ist mit Wachstum mal Essig. Und auch hier grätscht dein Ego rein. Und das ist eine Erfahrung, die ich ja seit vielen Jahren mit Unternehmern auch mache, die zwar ihre Situation verändern wollen, die ihre Situation verbessern wollen, aber dann auf den Prozess mit Ablehnung reagieren. Und dann kommt das Ego und sagt, und das glaube ich nicht und haben wir schon probiert und funktioniert das sowieso nicht oder was auch immer. Und dann kommen wir auf den zentralen Punkt von Leadership und der ist ja nun mal die Kontrolle des Egos. Also der heiße Kern von Leadership ist Demut. Bescheidenheit / Demut. Und das kriegst du nicht hin, wenn du dein Ego nicht wirklich komplett unter Kontrolle hast. Weil es immer wieder rauskommt und sagt, glaube ich nicht, sehe ich nicht so. Ah, Unsinn, Quatsch, alles, nee, brauche ich nicht. Und das ist ja die typische Reaktion auch auf solche Angebote wie von mir. Weil sie natürlich keiner gerne vor den Spiegel stellt und sagt, ja, offensichtlich verstehe ich nicht, wie das läuft. Und das ist wiederum, was ich nicht verstehe. Und da habe ich wahrscheinlich Glück gehabt, denn mir ist es angeboren, hier sehr, sehr freimütig zu sein. Wenn ich merke, Dinge laufen nicht, dann suche ich sofort nach jemandem, der mir da helfen kann, weil ich doch gar keinen Bock habe, ewig rumzudoktern, ewig rumzuexperimentieren. Diese Zeit, die da verschwendet wird, wenn du überlegst, wenn du versuchst, Unternehmertum für dich selber auszuknobeln. Also rein faktisch ist es so, mindestens 8 von 10 kriegen es nie wirklich hin. Weil sie einfach die beweglichen, weil sie gar nicht die einzelnen Elemente identifizieren können und weil sie auch gar nicht verstehen, wie das alles miteinander zusammenwirkt. Das ist so, wie wenn ich in den Motorraum von meinem Auto reingucke. Ich habe keine Ahnung, was da drin los ist. Ich erkenne vielleicht gerade noch den Ölmessstab. Ja, und da vorne ist wahrscheinlich die Lichtmaschine. Zumindest war sie da früher immer. Ich kann mich reinsetzen, kann Knöpfe drücken, kann das Ding fahren. Wie das Ganze funktioniert, keine Ahnung. Nur ist Unternehmertum eben kein vorgefertigtes Fahrzeug, in das ich reinsetzen kann, drückst einen Startknopf und fährst los. Sondern das ist etwas, du musst es selber zusammenbauen. Zumindest die größeren Module. Und dann kann man sich da drin Experten suchen, die den Rest machen. Alles wunderbar. Das machen die meisten aber nicht. Und selbst wenn du die einzelnen Teile identifizierst, dann musst du jedes einzelne trotzdem immer noch verstehen. Und das rauszuknobeln, dauert Jahrzehnte. Wer hat denn so viel Zeit? Wer hat denn so viel Zeit? Ich habe die Rising King Academy innerhalb sehr kurzer Zeit aufgebaut. Ich habe die gesamte Unternehmensstruktur in sehr kurzer Zeit aufgebaut. Und das ist nicht, weil ich so ein Superheld bin und weil ich, keine Ahnung, mit gottgegebenen Talenten geboren wurde und weil für mich alles selbstverständlich ist. Nee, weil ich tonnenweise Unterstützung hatte dabei, die ich mir immer wieder spezifisch gesucht habe, weil ich Menschen gebraucht habe, die mir gezeigt haben, wo meine blinden Flecken sind, weil ich Menschen gebraucht habe, die mir gezeigt haben, wo mein Ego mal wieder mir dazwischen gerätscht, weil mir Menschen gezeigt haben, wo ich es einfach nicht kapiere. Und obwohl ich dachte, ich mache das super, war es einfach Mist und es musste anders sein. Und es sind alles diese Dinge, die, wenn du versuchst, das selber rauszuknobeln, erstens hast du ein ganz hohes Risiko, dass du es niemals korrigieren wirst, weil du nicht in der Lage bist, anders zu denken. Du musst ja deine Denkmuster verändern. Du musst auch dein Skillset verändern. Du musst deine Kenntnisse, deine Fähigkeiten verbessern. Und du musst andere Perspektiven haben. Denn wir alle haben ja unsere angestammten Denkmuster, die zu uns gehören. Und mal so eben super kreativ zu werden, das ist eine Fähigkeit, die man auch erlernen kann und erlernen muss. Aber die ist für viele nicht so richtig einfach. Ich bin nicht der kreativste Mensch unter der Sonne. Das muss ich ganz einfach sagen. Das heißt, da brauche ich echt Inspiration, eine Menge Inspiration oder auch, dass einfach jemand sagt, ey, bitte schmeiß es weg, mach's mal so. Und wenn das dann funktioniert, dann ist doch wunderbar. Warum habe ich dann ein Problem damit? Und ich habe auch kein Problem damit, Geld auszugeben dafür, denn wenn das funktioniert, und das funktioniert eigentlich immer, wenn man es dann macht, ja, dann ist ja die Return so viel höher als das Investment. Von daher ist es ja keine vernünftige, gerade als Unternehmer, überhaupt keine logische Überlegung zu sagen, ich weiß ja nicht, ob ich dafür Geld investieren sollte. Ich kaufe mir lieber noch ein paar Bücher und gucke mir noch ein paar Kurse an. Und zu mir hat mal ein ehemaliger Kunde gesagt, ich hätte das sowieso am liebsten alles umsonst gehabt. Ja, dementsprechend war auch sein Commitment in dem Programm. Der war genau ein Jahr da. Der hat extrem wenig umgesetzt aus dem Programm, leider. War trotzdem hochzufrieden mit den Ergebnissen. Aber unterm Strich muss ich sagen, also erstens ist ein Jahr verdammt kurz, zweitens hätte in dem einen Jahr so viel mehr passieren können und drittens ist dieses, ich hätte es gerne for free Mindset, etwas, was du dir als Unternehmer gar nicht leisten kannst, denn du betrachtest deine Mitarbeiter ganz genauso. Die sollen möglichst auch for free arbeiten. Und damit meine ich gar nicht so die Gehaltsschiene, sondern damit meine ich, dass emotionale, das empathische Investment in die Mitarbeiter, wenn wir drüber reden, zu denen Vertrauen aufzubauen. Das tut so ein Mensch garantiert nicht. Das ist jemand gewesen, und das kann ich jetzt auch aus der persönlichen Erfahrung sagen, der immer ein Gefühl von extremer Distanz aktiv erzeugt hat. Der stand immer hinter einer Wand. Der hat einen Gesichtsausdruck gehabt, der hat so gut wie nie den Mund aufgemacht. Es war ein reiner Konsument. Mit Führung wird das da schwierig. Und da muss man einfach aufpassen, wie man an solche Dinge herangeht. Wenn du dir Unterstützung holst, dann musst du von Anfang an aber auch bereit sein, da komplett mitzuarbeiten. Und viele sind das einfach nicht. Das ist so. Die müssen dann dafür auch kein Geld ausgeben, denn die werden ja nichts erreichen dadurch. Und das sind dann nämlich genau die, die sagen, ja, Coaching hat mir auch nichts gebracht. Also es gibt sicherlich Coaches da draußen, da bringt dir die Zusammenarbeit nichts. Ich würde mal behaupten, selbst die Zusammenarbeit mit einem nicht wirklich guten Coach bringt dir immer noch eine ganze Menge, wenn du wirklich gut aufpasst. Vor allen Dingen schärft da auch dein Gefühl dafür, was du tatsächlich brauchst. Ja, das klingt jetzt ein bisschen banal, aber das ist ein wichtiger Effekt daraus. Ich hatte auch schon Coachings, wo ich nachher gesagt habe, jo, das hätte ich mir wahrscheinlich auch sparen können, aber die haben mir gezeigt, was ich jetzt als nächstes möchte oder wo ich eigentlich hin will. Und das wusste ich am Anfang noch gar nicht, als ich das gebucht habe. Also von daher, das ist gar nicht schlimm, da auch mal ein Fehlinvestment in Anführungszeichen zu machen. Das gibt es eigentlich gar nicht. Aus meiner Perspektive. Das Ego verhindert vielfach, sich darauf einzulassen. Das ist letztlich der einzige Grund. Nicht irgendwie mentale Blockaden oder sonst irgendwas, sondern das Ego verhindert, sich mal 100% darauf einzulassen, einfach zu sagen, hey, folg doch einfach mal den Anweisungen. Ja, follow the damn instructions. Das ist gerade für Männer so typisch. Frauen sind diesbezüglich wirklich viel, viel einfacher. Denen gibst du eine Strategie an die Hand und du hast eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die das Ding minutiös abarbeiten. Und die finden sogar noch 5 Fehler drin, die du selber nie gesehen hast. Super. Ja? Also das ist ein echter Gewinn. Nicht alle, aber deutlich mehr. Bei Männern ist das Ego grundsätzlich so groß, du gibst denen irgendwas, du gibst ihnen eine Anleitung und die finden innerhalb von 5 Minuten heraus, wie man das Ding viel besser machen kann. Haben zwar keine Ahnung, worum es geht, haben es noch nie gemacht, haben auch noch gar nicht nach der Anleitung gearbeitet, aber sie finden sofort heraus, wie es besser geht. Ich bringe immer dieses Beispiel von einem IKEA-Möbel, weil fast jeder von uns, möglicherweise jeder von uns, schon mal so ein IKEA-Möbel aufgebaut hat. Und was machen Männer typischerweise? Die gucken einmal kurz über die Anleitung, die dabei ist, blättern dieses Heftchen mal kurz durch, gucken vielleicht, was sind die ersten 3 Teile. Und dann weiß man schon, wie das funktioniert, ne? Und dann bastelt man sich das so zurecht und nachher kommt raus, irgendwie jetzt sind Teile übrig und die Schublade geht auch nicht auf und du merkst, ah, jetzt kann ich es wieder komplett auseinandernehmen, weil ich habe hier an dieser Stelle was übersehen. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie das auch mit Trainings, Consultings, Coachings, Mentoring funktioniert. Wenn du dich nicht daran hältst, kannst du nachher nicht sagen, es hätte nicht funktioniert. Das ist keine Ausrede von Coaches. Ich weiß, es gibt Coaches, die gebrauchen das als Ausrede. Die haben einfach nur Shit, der nicht funktioniert. Und nachher sagen sie dann, ja, hast dich nicht dran gehalten. Fairerweise muss man aber sagen, wie gesagt, selbst bei nicht guten Coaches würde immer irgendwas besser werden, wenn du es einfach mal so gemacht hättest. Das ist so. Ich habe auch in meinen schlechten Coachings Dinge mitgenommen. Ob die dann dieses Investment wert waren, ist mal eine andere Frage. Aber ja, das Ego blockiert komplett. Das Ego sagt nämlich, weiß ich besser, kann ich schon, ach was weiß der denn schon, wer ist denn das schon? Ja, und dann hast du keinen Benefit daraus. Also, wie so oft kommen wir auf diesen einen Punkt raus, das Ego verhindert. Das Ego verhindert auch, dass du aufhörst, der Problemlöser zu sein, die einfache Lösung zu sein, der Easy Button, sagt man im Englischen dazu. Solange du der Easy Button bist, kannst du nur taktisch agieren. Du musst als Leader aber immer strategisch agieren, das heißt langfristig orientiert. Dir geht es darum, etwas zu erschaffen, was langfristig gut funktioniert. Dir geht es darum, etwas zu erschaffen, was langfristig immer besser funktioniert. Die Performance steigert, die Umsätze steigert, die Gewinne steigert. Dass das Unternehmen wachsen kann, dass die Mitarbeiterzahl wachsen kann, dass ihr neue Dinge tut, neue Produkte, neue Services, euch anpasst, das Fulfillment verbessert, mit der Zeit geht. Alte Dinge aufgibt, die euch bisher gutes Geld gebracht haben, weil ihr merkt, die Welt geht jetzt woanders hin. Wir etablieren Neues, wir experimentieren, wir testen. Das ist strategisches Denken. Kaum ein Unternehmer in Deutschland hat wirklich Zeit dafür. Und das ist ja das große Problem, was euch fast alle umtreibt. Diese elendigen Fachkraftaufgaben, dieses nicht am Unternehmen arbeiten, sondern im Unternehmen arbeiten. Für mich macht diese Formulierung nach wie vor keinen Sinn, denn der Leader arbeitet natürlich im Unternehmen, im Team, denn er betreut das Team, er ist für das Team da. Leadership ist ein Dienst, er macht nur keine Fachkraftaufgaben. Und das ist genau das Ding. Wenn du der Easy Button bist, wenn du der Problemlöser bist, dann bist du ja in den Fachkraftaufgaben involviert. Das ist nicht dein Job. Dein Job ist Leadership. Punkt. Die Leute, die du eingestellt hast, müssen die Arbeit machen. Dafür hast du sie geholt. Die sollen darin besser werden. Die sollen darin gefördert werden. Die sollen darin gefordert werden. Die sollen sich entwickeln, wie man das so schön sagt. Ja, Arbeitskräfte, die Mitarbeiter entwickeln und fördern. Das passiert bloß so gut wie nirgendwo. Denn solange die ganze Zeit gegängelt werden und alle Probleme abdrücken dürfen unter Umständen, fördert sich da gar nichts, da wächst gar nichts, sondern die machen einfach immer nur den gleichen Kram und immer, wenn es irgendwo kompliziert wird, dann geben sie es ab, dann treten sie zurück. Nicht zuletzt auch, weil sie gewöhnt sind, dass du sowieso reingrätschen wirst, also brauchen sie das gar nicht zu machen. Und das ist für die auch ein harter Übergang, wenn die auf einmal merken, ach so, da kommt jetzt keiner mehr, fuck, muss ich mich selber drum kümmern. Gleichzeitig ist das ein sehr schöner Filter, weil du sehr schön erkennst, welche Mitarbeiter möchte ich denn auf Dauer nicht mehr in meinem Unternehmen haben. Denn ich garantiere dir eins, wenn du dazu übergehst, die Probleme nicht mehr zu lösen und wenn du dazu übergehst, die Leute ihre Arbeit selber machen zu lassen und einfach mal deinen Stolz runterschluckst und nicht auch noch die Schriftgröße im Angebot korrigierst, sondern die einfach mal machen lässt, die auch Fehler machen lässt. Natürlich keine katastrophalen Fehler, dass wir uns ganz richtig verstehen, sondern die normalen Fehler, die jeder machen muss im Zuge des Lernens, die musst du ihnen gestatten, ansonsten können die sich nicht entwickeln. Dann wirst du in 8 von 10 Fällen, das ist so ein statistischer Mittelwert, in 8 von 10 Fällen wird sich rauskristallisieren, dass dieser Mitarbeiter durchaus ein guter Mitarbeiter ist und dass der Lust hat, was zu tun und dass er auch ein Gewinn fürs Unternehmen ist. Und dann bleiben eben bis zu 20%, am Anfang möglicherweise mehr. Also wenn du jetzt in deinem Unternehmen das noch nie angefangen hast, du fängst jetzt an zu sagen, okay, wir ändern jetzt Führung und Kultur komplett, ihr macht eure Arbeit, wie ihr das meint, wir reden nur noch über Ziele, wir vereinbaren Kontrollschleifen da drin, nicht zu engmaschig, ihr löst die Probleme selber, jada, jada, jada. Dann wird sich möglicherweise rauskristallisieren, dass bis zu 40% der Mitarbeiter in deinem Team keinen Platz haben. Das ist eine harte Wahrheit, die man den Menschen einfach mal sagen muss, die man auch Unternehmern sagen muss. Und du musst dich darauf vorbereiten, dass du möglicherweise ungefähr die Hälfte deiner Leute in den nächsten Jahren austauschen wirst. Und je nachdem, wie groß dein Team ist, dauert diese Transition zu einem wirklich fantastischen Team unter der Bedingung, dass Führung ab sofort massiv bearbeitet wird. Das heißt, dass der Boss und die Führungskräfte kontinuierlich im Leadership-Training sind, dass die Kultur komplett verändert wird, dauert dieser Progress um die 4 bis 6 Jahre. Ja, weil du kannst jetzt nicht die Hälfte der Belegschaft feuern und austauschen und da sind noch viele andere Dinge, die eine Rolle spielen. Also das sind Zeiträume, über die wir mal sprechen möchten. Und ich weiß, dass die allermeisten Unternehmen, gerade die größeren Mittelständler, das gerne innerhalb von 6 Wochen bis 3 Monaten hätten. Das kannst du vergessen. Das ist absoluter Nonsens. In 3 bis 6 Monaten kriegst du gar nichts gedreht. Nach 6 Monaten wirst du, wenn du intensiv an dem Thema arbeitest, wenn du einen Leadership-Trainer wie mich im Unternehmen hast, der auch die Mitarbeiter diesbezüglich anleitet und trainiert, deutliche Veränderungen sehen, dann geht der Prozess aber erst richtig los. Darüber muss man einfach Klarheit haben. Und das ist ein Weg, den man einschlagen wollen muss, wenn man das Unternehmen verändern will. Ansonsten bleibt alles wie bisher. Es wird sich nichts verändern. Du wirst dich nicht großartig verändern, weil du es selber aus dir heraus nicht kannst. Das können wir eben nicht. Dafür brauchen wir andere Menschen. Und in deinem Team wird sich natürlich auch nichts verändern, weil die Kultur komplett gleich bleibt, weil die Kommunikation allein von dir schon gleich bleibt, deine Verhaltensweisen bleiben gleich. Und damit werden die Probleme bei dir landen und du wirst weiterhin im Micromanagement sein. Du wirst weiterhin so viele Dinge managen müssen und wirst nach wie vor die Klage erheben, oh mein Gott, die Fachkräfteaufgaben. Und es hilft nichts, dir lapidar zu sagen, ja, musst du halt mehr delegieren. Das funktioniert ja dann nicht, weil die Leute ja jetzt schon Performance-Probleme haben. Das ist albern, sowas zu sagen, muss ich ganz ehrlich an dieser Stelle mal bemerken. Weil das ist so ein Standard-Unternehmer-Coach-Gequatsche. ja, ne, so hier alles wegdelegieren und ein paar Sachen automatisieren und ne, klingt auch schick, automatisieren, digitalisieren und dann hast du mal Zeit für dich. Nur wenn du keine Kultur hast, in der das überhaupt möglich ist, und die hast du ja nicht, wenn du es jetzt nicht kannst, das ist ganz einfach, dann geht das nicht mal so eben. Und wenn die Leute sagen, kann ich nicht und geht nicht und die werden selber im Chaos versinken, ist auch zu viel für sie. Die sind ja Leistung in diesem Sinne gar nicht mehr gewöhnt, weil du machst ja ständig x Prozent von ihrem Job, möglicherweise die Hälfte von ihrem Job. Dann brauchst du auch keine Leute dafür bezahlen. Das ist ja irre. Wir wollen, dass die sich entwickeln. Wir wollen, dass die aus sich heraus intrinsisch motiviert Leistung zeigen und performen. Und dann müssen wir halt auch aufhören damit, uns ständig zum Helden stilisieren zu wollen, weil sich das so gut anfühlt. Und ich habe das schon so oft gehört in meinen Coachings, wenn es dann wirklich anfängt so zu laufen, dann sagen die, ja, jetzt fange ich an, mich nutzlos zu fühlen. Ich habe das Gefühl, ich habe gar nichts mehr zu tun. Ja, das ist doch wunderbar. Das ist doch genau das Ziel. Und ich finde es immer so schräg. Also am Anfang sind alle so überlassen und überfordert und können sich selber gar nicht mehr spüren und haben keinen Kopf mehr für die Familie. Und da ist auch alles schlecht und die haben keinen Sex und die haben keine gute Verbindung und auch nicht zu ihren Kindern. Und die hätten so gerne mehr Zeit und vor allen Dingen mehr Intensität da drin. Dann kommen sie an den Punkt, wo sie eben nicht jeden Tag irgendwie 10-12 Stunden ackern müssen, sondern vielleicht so mittags fertig sind mit allem. Und dann werden sie unruhig, weil jetzt fühlen sie sich nutzlos. Anstatt mal den Zustand jetzt zu ergreifen, das für die Dinge zu nutzen, die schon so lange brach liegen, Fitness, Gesundheit, Familie, Beziehung, Partnerschaft und vor allen Dingen für dieses berühmte am Unternehmen arbeiten. Also jetzt hast du mal Zeit, strategisch zu planen. Jetzt hast du mal Zeit, dich wirklich um deine Zahlen zu kümmern. Jetzt hast du mal Zeit, dich vor allen Dingen wirklich um deine Mitarbeiter zu kümmern. Denn das ist deine Hauptaufgabe und das sollte am meisten Zeit verbrauchen in deinem Alltag. Und darüber hinaus ist das Ziel eines Leadership-Trainings, auch meines Leadership-Trainings, dich als Leader überflüssig zu machen. To work yourself out of the job, also sich arbeitslos zu machen, ist das Ziel als Leader. Der Silent Leader ist das Ideal, der praktisch nichts mehr sagen muss, der nur sagt, hey, wir wollen folgendes Ziel erreichen. Das war's. Und dann kommen die irgendwann und sagen, okay, hier ist es. Und dazwischen hast du so gut wie nichts mehr zu tun. Disclaimer, dauert mindestens 20 Jahre, diesen Zustand zu erreichen. Das ist so ein guter statistischer Wert, wenn man mit den besten Leadern der Welt spricht. Ist auch völlig egal. Und wenn er nie kommt, ist es trotzdem super bis dahin. Aber das ist die Idealvorstellung. Und auch da kommt nämlich das Ego, weil das Ego sagt, ey, jetzt können wir gar nicht mehr gestresst nach Hause kommen und jetzt können wir gar nicht mehr Brände löschen, jetzt können wir gar keinen mehr retten und wir können nicht allen zeigen, wie super wir sind und wie engagiert wir sind. Und dann kommen diese Argumente, ja, dann denken die, der Chef ist faul. Nee, das denken die Leute nicht. Du kannst ja trotzdem, wie gesagt, du solltest deine Zeit für sie investieren und dann denken die das nämlich auch nicht. Bloß der durchschnittliche Chef, der investiert halt keine Zeit in seine Leute, der kommt nicht regelmäßig täglich bei denen vorbei und quatscht mit denen und kennt die und ist empathisch mit denen connected und hat eine Vertrauensbeziehung, sondern die sind halt nach wie vor da unten und er ist da oben in seinem Büro und dann läuft das Ganze besser und dann hat er nichts mehr zu tun und dann fühlt sich das Ganze komisch an und das kann ich nachvollziehen, weil das wird auch nicht funktionieren. Das Wichtigste, was wir tun müssen, ist die Verbindung zu halten zu den Mitarbeitern. Und das sollte dir ein Gefühl von tiefer Befriedigung geben. Und das tut es tatsächlich auch. Leadership ist was Wunderschönes, wenn man einfach sieht, ey, die Leute sind happy, dass sie hier zusammen diese coolen Sachen machen dürfen und die sind happy, wenn du vorbeikommst, mit ihnen quatscht, ihnen anerkennen zunächst, du musst nicht die ganze Zeit loben, 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 sondern du gibst ihnen die Freiheit, die Selbstständigkeit, die Autonomie und dann merken die auch noch, cool, Chef findet es geil und ansonsten haben wir eine super Verbindung. Also was fühlt sich denn besser an? Und vor allen Dingen, was glaubst du, wie es ist, so nach Hause zu kommen? Und auch diese Fähigkeiten zu Hause zu nutzen, auch dort diese empathische Connection zu haben, mal wirklich intensive Gespräche mit der Partnerin zu haben, über Dinge, die wirklich von Bedeutung sind, nicht dieses ganze oberflächliche Blabla über die Schule und den Job und die Kinder und die Nachbarn und das Wetter und whatever und Geld und wer macht was im Haushalt. Das ist nicht wirklich Kommunikation. Das ist Abstimmung. Und das ist doch das, was alle letztlich wollen, diese Freiheit zu haben, dieses Gefühl von Leben. Und ihr seid doch alle auf der Sinnsuche, nicht wahr? Ja. Was glaubst du, was du ganz stark empfinden wirst, nämlich einen echten Sinn in deinem Ton? weil es sich so gut anfühlt, für andere da zu sein, für andere diese Dinge zu tun, diesen Dienst, Leadership für andere zu erweisen. Es gibt wenig, was einem Menschen so viel Gefühl von Zweck, Sinn, Purpose, Ikigai, wie du auch immer das nennen willst, verleiht. Das kann ich dir versprechen. Nun, jetzt ist es wohl an der Zeit, mal drüber nachzudenken, wie du das in Zukunft managen wirst. Wenn du Hilfe willst, wenn du Unterstützung möchtest, um all diese Dinge möglichst zeitnah zu etablieren, dann sollten wir beide uns unterhalten. Du findest den Link zu meiner Homepage unten in den Shownotes. Und jetzt schau doch einfach mal hin, wie das so wirklich läuft. Nicht bloß im Unternehmen, sondern vielleicht auch in der Familie, im Freundeskreis, im Sportverein. Wo hüpfst du überall rein, sagst ja, weil sich das gut anfühlt, der Held zu sein. So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter, teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung. Das hilft mir sehr und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.